Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
Kann Spuren von Mord enthalten.
Ein True Crime Podcast.
Von Alex und Paula.
Wuhu!
Yeah!
Wir haben den 14.03. Das bedeutet, eigentlich hätte schon eine Folge da sein sollen, aber leider bin ich letzte Woche die Treppe runtergefallen. Und konnte nicht sitzen und liegen richtig und ja, deswegen mussten wir das leider verschieben. Ja, irgendwie scheint die Steißbein-Beckenregion bei uns so schmerzanfällig zu sein.
Es ist echt kacke. Also, ihr seid froh, dass ihr keine Probleme mit dem Steißbein habt. Ich hoffe, dass all unsere Zuhörer keine Probleme mit dem Steißbein haben. Das ist das Schlimmste, was es eins der schlimmsten Dinge, die es gibt, sage ich jetzt mal so.
Amen. Ja, aber hier sind wir und wir haben ein sehr interessantes Thema für diesen Monat. Das hat dir Alex sich gewünscht. Und zwar ist das, Alex?
Flugzeugabstürze. Beziehungsweise, ich würde sagen, alles, was damit zu tun hat irgendwie.
Genau, genau. Ja, Alex, da mal eine wichtige Frage. Was ist deine Meinung zum Fliegen? Fliegst du gerne?
Nein.
Nein.
Ich hasse es. Also, ich muss sagen, als ich jünger war, weil ich bin mit meinen Eltern jetzt nicht oft in den Urlaub geflogen, wir sind eher gefahren. Früher hatte ich nicht so Angst. Ich war schon auch nervös, wenn wir dann mal irgendwo hingeflogen sind. Aber es hielt sich noch in Grenzen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich versuche schon eher, mir einen Ort auszusuchen, wo man, wenn ich mal irgendwann mal wieder in den Urlaub gehe, wo ich nicht unbedingt fliegen muss, weil ich habe da irgendwie ein bisschen Angst vor. Also ich bin das letzte Mal im März geflogen, letztes Jahr, und da hatte ich, das war Katastrophe, ich hatte mega Angst. Und vor allem beim Rückflug hatte ich super, super Angst. Und ich musste zweimal fliegen, weil wir quasi umsteigen mussten jeweils. Und das fand ich nicht so schön, muss ich sagen.
Okay, aber du weißt auch, dass es nicht sinnvoll ist, dem Ganzen dann aus dem Weg zu gehen, sondern dass die Konfrontation, ja, du sollst jetzt natürlich nicht hier jeden Monat dreimal ins Flugzeug steigen, aber dass die Konfrontation eigentlich besser ist.
Ja, ich weiß, aber ich meine, ich fliege ja eh nicht oft, kann mir das eh meistens nicht leisten, weil ich nicht so, ich kann Urlaube momentan in meiner Lebenssituation nicht so vorausplanen, dass es günstig ist. Deswegen
ja,
muss ich es auch nicht unbedingt machen.
Aber ich meine, wenn der Urlaub geplant ist, dann man sollte der Angst nicht aus dem Weg gehen. Das sage ich schon mal für alle hier. Das ist nicht sinnvoll. Konfrontation ist der way to go. Natürlich solltet ihr euch jetzt nicht, wenn ihr Panikattacken und ihr denkt, ihr sterbt, da reinsetzen. Da sollte man das schon vorher ein bisschen üben. Vielleicht Sachen haben, um sich beruhigen zu können und sowas. Ich bin genau das Gegenteil. Ich liebe Fliegen. Ich finde, es gibt wenige Dinge auf der Welt, die so schön sind. Ich glaube, in meinem letzten Leben war ich ein Pilot. Also eine Pilotin.
Kann sein.
Weil das ist mein Ding. Also ich fliege jetzt nicht ultra viel oder so. Ja, letztes Jahr bin ich in Urlaub geflogen. Also halt, das waren dann praktisch zwei Flüge. Einmal hin und einmal zurück. Aber ich finde es jedes Mal unnormal schön, wenn man über den Wolken ist und so. Und das ist so irgendwie befreiend. Ich finde das einfach so geil. Ich liebe auch Flughäfen ultra. Also ich bin immer mega sad, wenn es so langweilige kleine Flughäfen sind. Aber so zum Beispiel der Flughafen Frankfurt oder so, das ist mega geil. Oder der schönste Flughafen, wo ich war, ist der in Istanbul. Da musste ich einmal umsteigen, das ist schon länger her. Und der war einfach, wow, das ist wie ein riesen Einkaufszentrum mit allen Dingen, die man nicht braucht, die man sich nicht leisten kann. Und dann gibt es hier noch was, wo man essen kann und da noch was, wo man sonst irgendwas machen kann. Und ich finde das so geil, wenn man dann die Flugzeuge sieht. Boah, da geht mein Herz auf, merkt man vielleicht gerade.
So, und dann musst du mal zum Flughafen in Amsterdam.
Ist der geil?
Der ist riesig. Der ist riesig. Wirklich. Da geht dir das Herz auf.
Ja, ich meine, also ich glaube, Istanbul ist auch einer so der größten, weiß ich. Rede gerade wirklich was, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und in London, das war auch riesig. Aber da sind die auch sehr, sehr streng. Da haben die aber auch die neuesten Techniken. Also da Kontrolle und so, die läuft ganz anders ab.
Crazy.
Ja.
Als ich aus Italien, eben letztes Jahr aus Norditalien zurückgeflogen bin, haben die nicht mal auf den Bildschirm geguckt, als unser Gepäck durchgegangen ist.
Ja, kenne ich auch.
Ja. Das ist echt wild. Fand ich auch lustig.
Kenne ich das auch so, dass es so Länder gibt, wo man das Gefühl hat, wow, hier ist so die Sicherheit nicht so groß geschrieben. Also wo auch so die, ja, wo so die Scanner, wo du so durchgehst, die sind einfach ausgeschalten. Ist mir auch schon passiert, wo ich dann so, okay, wow. Das war in Ägypten, da habe ich mir gedacht, läuft, weil daneben waren so zwei so Militär, also so Soldaten gestanden und die hatten halt Waffen in der Hand, aber das Ding ging nicht. Wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das falsche Prioritätensetzung hier. Aber ja, also für mich ist Fliegen auf jeden Fall 10 out of 10. Und es ist auch sehr sicher. Also es passieren ja viel mehr Unfälle im Straßenverkehr und so. Natürlich weiß jeder eigentlich, als in Flugzeugen. Ja, es ist natürlich umwelttechnisch jetzt nicht das Beste. Das weiß ich schon auch. Also ich finde es mega geil, aber das ist mir schon bewusst. Genau, also bei mir geht es um einen Unfall, den man wahrscheinlich hätte verhindern können. Und ich denke, einige werden, also es werden bestimmt Leute den Fall kennen, aber so bekannt ist er nicht. Also mir hat er auch nichts gesagt. Es ist aber tatsächlich der Unfall mit den meisten deutschen Opfern. Es ist der 7.2.1996 am Flughafen von Puerto Plata, einer Stadt in der Dominikanischen Republik. 176 Passagiere warten auf ihren Flug nach Frankfurt am Main, übers kanadische Gander und Berlin-Schönefeld. Die Reise soll mehr als 9 Stunden dauern und eigentlich mit einer Boeing 767 durchgeführt werden, die aber aufgrund eines technischen Fehlers in der Dominikanischen Republik bleiben muss. Damit die größtenteils deutschen Urlauber trotzdem zurück in die Heimat kommen, greift die Fluggesellschaft Bürgen Air auf ihre am Flughafen Puerto Plata geparkte Boeing 757 zurück. Der Flug verspätet sich immer mehr und die Passagiere sind genervt. Es ist allerdings wichtig, das Flugzeug vor dem Start nochmal durchzuchecken, sowohl von den Technikern im Außenbereich als auch im Innenbereich. Die ausgetauschte Besatzung, die aus 13 Personen besteht, checkt ihr Flugzeug auch durch und macht sich bereit für diesen spontanen Langstreckenflug. Kapitän ist der 62-jährige Ahmed Erdem, der sich gut mit der B757 auskennt und weit über 1000 Flugstunden mit dieser Maschine hat. Der erste Offizier, Aykut Gergin, 34 Jahre jung, hingegen hat noch wenig Erfahrung mit der 757. Im Cockpit sitzt außerdem noch der 51-jährige Mulis Efrenesoglu. Er ist der zweite Kapitän, der zur Ablösung von Erdem wegen des langen Fluges mit dabei ist. Auch er ist noch nicht so oft mit der B757 geflogen. 121 Flugstunden hat er mit der Maschine. Nach mehreren Stunden Verspätung ist das Flugzeug gegen 23:30 Uhr Ortszeit bereit für den Start und um 23:42 Uhr beginnen sie endlich mit dem Startlauf. Als das Flugzeug an Geschwindigkeit zulegt, fängt es an, leicht zu regnen. Gergin überprüft routinemäßig seine Fluginstrumente, darunter auch den Geschwindigkeitsmesser. 80 Knoten, sagt er. Daraufhin erwidert der Kapitän, dass sein Fahrtmesser wohl nicht funktioniere. Der Copilot bestätigt, dass sein Fahrtmesser funktioniert und Erdem gibt ihm die Anweisung, ihm die Geschwindigkeit weiterhin anzusagen. Das Flugzeug wird weiter beschleunigt und erreicht schon bald V1, das sind 80 Knoten. Ab dieser Geschwindigkeit kann der Start nicht mehr abgebrochen werden. Der Kapitän zieht den Steuerknüppel zurück und das Flugzeug hebt ab. Co-Pilot Gergin reduziert auf Wunsch des Kapitäns die Schubkraft, um einen gleichmäßigen Steigflug zu erlangen. Das Flugzeug steigt auf 800 Meter und der erste Offizier stellt währenddessen den Kontakt zur Flugsicherheitszentrale Santo Domingo her. Nach einer Minute und 30 Sekunden übernimmt der Autopilot die Steuerung. Das bedeutet, dass ein Computersystem die Berechnung übernimmt, damit das Flugzeug weiter steigt. In diesem Moment erscheint die Anzeige für die automatische Schubregelung. Um 23.44 Uhr meldet das System dann auch die Warnhinweise Rudder Ratio und Mach Airspeed Trim. Der Kapitän sagt daraufhin mehrmals, dass etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Der Geschwindigkeitsmesser des Kapitäns zeigt an, dass das Flugzeug zu schnell ist, aber der Messer des Co-Piloten zeigt eine normale Geschwindigkeit an. Gergin stimmt Adam zu. Die Situation wird immer verwirrender. Denn während die Anzeige des Kapitäns Richtung Höchstgeschwindigkeit wandert, fällt sie beim Geschwindigkeitsmesser des Co-Piloten immer weiter ab. Adam lässt die Sicherungen rausdrehen und dadurch verschwinden die Anzeigen. Aber damit ist das Problem nicht erledigt. Eine neue Kontrollleuchte geht an. Die Höchstgeschwindigkeit der 757 auf dieser Höhe, und zwar 350 Knoten, wird bald überschritten. Auch hier nehmen sie die Sicherung raus. Vielleicht ist das alles ja auch nur ein Computerproblem. Doch als Adam auf seine Anzeige sieht, steigt die Geschwindigkeit weiter. Also entscheidet sich der Kapitän dazu, die Geschwindigkeit selbstständig zu drosseln. Um 23.45 Uhr fängt das Cockpit an zu vibrieren, denn der Stick Shaker meldet sich. Dieser warnt vor einem Strömungsabriss. Das ist der Moment, wenn ein Flugzeug so langsam fliegt, dass es nicht mehr in der Luft bleiben kann. Das Flugzeug beginnt zu wackeln und zu sinken. Wenn der Stick Shaker ausschlägt, sollte die Crew konzentriert und schnell handeln, um die Kontrolle zu behalten. Der Autopilot schaltet sich zu diesem Zeitpunkt von alleine aus. Auf einer weiteren Anzeige im Cockpit, dem ADI, kann man auf einem künstlichen Horizont die Lage des Flugzeugs sehen. Darauf erkennt man die nach oben gerichtete Nase der Boeing. Dieser Steigflug wird zum Abbremsen genutzt. Da die Maschine aber schon zu langsam ist, fängt sie an, sich zur Seite zu neigen und sinkt immer weiter. Während Kapitän Adam verwirrt versucht, das Flugzeug unter Kontrolle zu bekommen, sagen die beiden anderen Piloten immer wieder: Nase runter! Um 23.47 Uhr verschwindet das Flugzeug vom Radar. Es stürzt mit den 189 Menschen an Bord nach nicht mal 5 Minuten in den Ozean. Die dominikanische Marine sendet direkt Suchtrupps auf das Wasser, um Flugzeug und Insassen zu suchen. Doch die Hoffnung, auf schreiende Passagiere zu treffen, zerschlägt, als die Suchtrupps nichts außer Kerosingeruch wahrnehmen können. Erst nach ein paar Stunden steigen die Flugzeugteile an die Oberfläche und auch die Leichen der Insassen. Gegen 5:30 werden die ersten geborgen. US-amerikanische Rettungsschiffe unterstützen die dominikanischen und suchen auf über 1000 Quadratmetern nach Überlebenden. Aber sie finden keinen einzigen. Daraufhin beginnen die Ermittlungen. Die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde beteiligt sich an den Ermittlungen. Für die Untersuchungen sind vor allem die Blackboxen der Boeing wichtig. Eine Blackbox zeichnet alle Gespräche im Cockpit auf, die andere alle Flugparameter. Beide senden für 30 Tage ein Ortungssignal aus, mit dem man sie finden kann. Die Boxen liegen allerdings mehr als 2 Kilometer in der Tiefe des Ozeans und um sie da rauszuholen, wird ein Tauchroboter der US Army eingesetzt, ein sogenannter CURF. Während man auf die Bergung der Boxen warten muss, untersuchen die Ermittler die Radardaten und die mitgeschnittenen Gespräche zwischen Cockpit und Bodenpersonal. In den Gesprächen kann man allerdings nichts Auffälliges finden. Die Untersuchung der Wrackteile und Gegenstände zeigt, dass keine Sicherheitswesten aufgeblasen wurden. Daraus schließen die Ermittler, dass alles sehr plötzlich geschehen sein muss. Außerdem gibt es kein Anzeichen auf eine Explosion. Erste Vermutungen sind eine nicht hinreichende Vorbereitung der Crew und des Flugzeugs. Beide waren für ca. 3 Wochen in der Dominikanischen Republik. Für die recht große Boeing 757 gab es nämlich nicht genug Passagiere, dass sich ihr Einsatz in dieser Zeit gelohnt hätte. Nach 3 Wochen Wartezeit kann der CURF die Blackboxen bergen und die Suche nach Antworten kann nun weitergehen. Man lässt den Flugdatenschreiber auslesen. Das Flugzeug begann mit einem ordnungsgemäßen Steigflug. Nach dem Einschalten des Autopiloten zieht die Nase jedoch ungewöhnlich stark nach oben. Außerdem ist die ausgelesene Fluggeschwindigkeit höher, als sie sein sollte. Die Ermittler vermuten also einen Fehler. Der Stimmrekorder zeigt außerdem die zunehmende Überforderung des Kapitäns, als auch er sich mit den seltsamen Daten konfrontiert sieht. Man ist sich schnell sicher, dass das Problem bei den Pitotrohren liegt, die die Luftgeschwindigkeit messen. Denn wenn diese verstopft sind, sind die übermittelten Daten fehlerhaft. Auf der Suche nach einem Grund für die Verstopfung finden sie heraus, dass die Pitotrohre mehr als 20 Tage nicht abgedeckt waren, was normalerweise zum Standardverfahren gehört, wenn eine Maschine länger steht. Man geht davon aus, dass Grabwespen ihr Nest darin gebaut haben. In diesem Flugzeug gab es allerdings mehrere Geschwindigkeitsmesser und auch einen Computer, der die Geschwindigkeit zusätzlich berechnet. Das heißt, ein verstopftes Pitotrohr dürfte eigentlich nicht schuld an so einem Absturz sein. Der Kapitän meldete vor dem Start, wie schon erwähnt, dass sein Messer nicht funktionierte. Und kurz nach dem Start sagte er dann, dass er jetzt anfangen würde zu funktionieren. Wahrscheinlich war das aber eine Fehlinterpretation der Daten. Es ist gut möglich, dass die Geschwindigkeitsanzeige nur aufgrund des Höhenunterschieds anstieg. Denn je höher das Flugzeug steigt, desto höher wird der Druck in den Rohren. Adam hätte die Geschwindigkeit von verschiedenen Messgeräten ablesen können, aber er steuerte das Flugzeug nicht mehr. Der Autopilot steuerte und erhielt nur die Geschwindigkeitswerte des Pitotrohrs auf der Seite des Kapitäns. Und damit begannen auch die Probleme. Für den Computer flog das Flugzeug zu schnell, weshalb er die Nase anhob als eine Art Bremse. Dann wurden die ersten beiden Meldungen angezeigt. Kapitän Adam ging deshalb davon aus, dass sein Geschwindigkeitsmesser stimmte und der des Co-Piloten Gergi nicht funktionierte, denn dieser zeigte eine abfallende Geschwindigkeit an. Tatsächlich war das Flugzeug aber schon zu langsam zu diesem Zeitpunkt. Die Piloten wussten einfach nicht mehr, welchen Geräten sie vertrauen konnten und nahmen deshalb auch Sicherungen raus. Das war natürlich nicht die Lösung des Problems und als schlussendlich dann der Stickshaker anging, war der Kapitän nur noch überfordert. Denn die Daten, die er vorher bekommen hat, haben alle darauf hingedeutet, dass das Flugzeug zu schnell ist. Und nun soll es zu langsam sein? Obwohl sowohl der Reservepilot als auch der Co-Pilot erkannten, dass die Nase des Flugzeugs runter musste, um eben dieses Bremsen zu verhindern, griff keiner der beiden ein und Kapitän Adam ignorierte den Hinweis. Stattdessen forderte er mehr Schub. Die Maschine flog also mit voller Kraft weiter. Bei der extremen Steigung fiel aber die Luftströmung weiter ab und die Triebwerke wurden nicht genug mit Luft versorgt. Die maximale Schubkraft war dann zu viel für die Triebwerke und das linke fiel aus. Da das rechte Triebwerk weiterhin volle Kraft gab, drehte sich das Flugzeug. Die Boeing fing an, abzustürzen. Die Nase neigte nach unten und das gesamte Flugzeug neigte sich zur Seite und konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das sind eben alle Daten, die man auslesen konnte. Bis heute konnte man nicht feststellen, warum die Pitotrohre genau verstopft waren. Also man hat sie nicht gefunden und deswegen konnte man dazu nichts Genaueres sagen. Man geht aber eben von diesen Grabwespen aus. Der Absturz führte vor allem in Deutschland zu extrem viel Kritik, aber auch in ganz Europa. Und zwar vor allem an Billig-Airlines, so wie Birkenair eine war. Die Frage nach der Sicherheit der Flugzeuge und der Qualifikationen der Crew beschäftigten sehr viele zu diesem Zeitpunkt. Denn wie hoch können Sicherheitsstandards in einem Flugzeug sein, wenn ein Flug von Deutschland in die Karibik mit einem zweiwöchigen Aufenthalt in einem Hotel günstiger war als noch wenige Jahre zuvor ein einfacher Inlandsflug? Wie qualifiziert waren die Piloten, hätte Kapitän Adam mit seinen 62 Jahren für einige Fluggesellschaften gar nicht mehr fliegen dürfen. Und auch die Schulungsmaßnahmen der Crew entsprachen nicht dem deutschen Standard. Vor allem wurden die Strategie- und Verhaltenskonzepte in außergewöhnlichen Situationen nicht beherrscht, was die verzweifelten und überforderten Aufnahmen aus dem Cockpit nachweisen konnten. Die Fluggesellschaft Bürgen Air wurde außerdem stark kritisiert, da sie sich kaum um eine Unterstützung der Angehörigen nach dem Crash kümmerte. Aber nicht nur Bürgen Air ließ die Angehörigen im Stich. Zahlreiche Verunglückte wurden bis heute nicht geborgen. Einige Leichenteile wurden später auf Müllhalden wiedergefunden. Und der Kontakt zu den Opferfamilien von Seiten der dominikanischen und deutschen Polizei war kaum vorhanden. Einige wurden nie durch die deutschen Behörden darüber informiert, dass ihre Angehörigen tot sind. Also sie wussten es, weil sie wussten, dass die in diesem Flugzeug sitzen, aber die Polizei hat sich nie bei ihnen gemeldet. Die meisten Informationen kamen eigentlich immer aus den Medien. In Frankfurt und in Puerto Plata gibt es extra Gedenksteine für die Opfer und die Angehörigen treffen sich, organisiert von der Stiftung Katastrophennachsorge, am Jahrestag des Unglücks, um gemeinsam zu gedenken. Auch heute noch kommen die, die können, an dem Tag zusammen. Die Stiftung hat sie zusammengeführt, sie unterstützt und einen Raum für das gemeinsame Trauern geschaffen. Und ich habe keine Namen von den Opfern und es sind aber auch zu viele, um sie hier alle zu nennen. Aber es sind 189 Personen bei diesem Unglück gestorben. Und es hätte wahrscheinlich verhindert werden können, wenn man sich besser um ein Flugzeug gekümmert hätte, die Leute besser ausgebildet hätte und so. Aber im Endeffekt bringt es alles nichts, weil man kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Und es ist aber auf jeden Fall so, dass die Fluggesellschaften daraus auch nochmal gelernt haben. Also Boeing hat danach auch etwas am Konzept in ihren Flugzeugen verändert, habe ich gelesen. Ich hoffe, das stimmt auch, dass es nach diesem Absturz war. Aber sie haben noch weitere Messmöglichkeiten eingeführt und auch eingeführt, dass man den Autopiloten auch umstellen kann, sodass er eben aus einem anderen Pitot-Rohr seine Daten bekommt. Und auch eben diese Ausbildung und das Verhalten, was Piloten zeigen sollten in solchen Stress- und eben speziellen Situationen. Daraufhin wurden sie nochmal besser trainiert danach. Und genau, also Bürgen Air ist tatsächlich sowieso kurz darauf dicht gemacht worden. Die waren pleite dann. Und ja, aber andere Unternehmen haben sich auf jeden Fall daran ein Beispiel genommen und sich damit beschäftigt, ihre Flüge sicherer zu machen. Ja, und das war mein Fall von Bürgen Air. Boeing 757. Der erste Absturz mit einer Boeing 757.
Stell dir mal vor, du bist der Pilot und merkst, du wirst abstürzen, so. Das ist so irgendwie halt meine Angst beim Fliegen. Einfach dieser Moment, wo du checkst, was irgendwas stimmt gar nicht und es gibt kein Zurück mehr quasi. Richtig, richtig schlimm.
Ja, tatsächlich ist aber das, was ich da... Also es macht es jetzt wirklich eigentlich nicht besser für die Außenstehenden, aber das Ganze ist so extrem schnell passiert. Also die waren gerade mal 25 Kilometer oder 20 Kilometer vom Flughafen entfernt, überm Wasser. Das waren ja, wie gesagt, so rund um die 5 Minuten und am Anfang war alles in Ordnung und dann ist es so schnell gegangen, von dem Moment, wo der Stickshaker angegangen ist, zu dem Moment, wo sie abgestürzt sind. Und die Piloten haben auch gar nicht reagieren können auf, oder haben auch gar nichts mehr zu den Passagieren gesagt. Zumindest habe ich dazu keine Aufnahmen gefunden. Das heißt, wahrscheinlich ging es so schnell, dass man das gar nicht realisieren konnte, richtig. Und die müssen auch sofort tot gewesen sein, weil der Aufprall so extrem war.
Ja, okay.
Und es macht es natürlich für Außenstehende überhaupt nicht besser.
Ja,
aber voll. Ich hoffe einfach, dass es so war, weil das, glaube ich, vielleicht den Tod in dem Moment ein bisschen nicht angenehmer. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ich finde es immer besser, voll, wenn man das nicht so schrecklich miterleben muss. Die Vorstellung
wenn
zumindest.
Man, genau, wenn man jetzt keine... Also eben, wie du sagst, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass das wirklich eine längere Zeit wäre und du merkst richtig, wie du abstürzt und alles bewegt sich im Flugzeug und fliegt hin und her. Und das ist natürlich nochmal schlimmer, auch für die Opfer dann quasi, aber einfach schlimm. Also hat da irgendwer das, also weil das, du hast ja gesagt, das hätte verhindert werden können. Konnte man da irgendwie rechtlich dagegen vorgehen? Oder hätte man das machen können?
Nein, tatsächlich nicht. Und es gab wohl danach nämlich auch Tests mit Piloten, die eben vielleicht nicht so gut ausgebildet waren, wie es bei deutschen Fluggesellschaften ist, wo das mehr so Billigflieger waren, dass eben einige in dem Moment nicht gewusst hätten, was sie machen sollen, weil das wirklich, also diese Anzeigen von Rudder Ratio und MacAir Speed Trim, die zeigen halt wirklich, boah, ihr seid zu schnell. Und wenn man dann erstmal so eine Höchstgeschwindigkeit von 350 Knoten erreicht, das ist einfach auch gefährlich. Und in dem Moment, wo du das angezeigt bekommst, bist du so, oh Gott, wir müssen langsamer werden. Und im nächsten Moment geht der Stickshaker an und der Typ war einfach komplett lost. Man hatte da nicht wirklich die Möglichkeit, gegen jemanden vorzugehen. Und es war halt auch ein Unfall, es war menschliches Versagen auf jeden Fall. Und wenn man das so hört, was die da gesprochen haben in dem Cockpit, dann ja, der Co-Pilot hatte ja zum Beispiel auch einen guten Punkt. Also Nase runter, so, das hätte er machen müssen. Er hat aber auch selber nicht eingegriffen, vielleicht weil er dachte, oh, der ist viel älter als ich, der hat viel mehr Erfahrung, ich kann das nicht machen. Keine Ahnung, das muss komplette Überforderung gewesen sein. Also das finde ich, hört
Echt
man
schlimm.
auch. Ich habe nur so kleine Ausschnitte in der Doku gehört davon, aber man hört einfach in den Stimmen, dass die überhaupt keinen Plan mehr haben.
Oh Mann.
Und man konnte auf jeden Fall nicht dagegen vorgehen. Ich finde es, was ich irgendwie besonders schlimm finde, ist, man hätte im Endeffekt, auch wenn es menschliches Versagen war, alles verhindern können, wenn man sich an die Regeln am Boden gehalten hätte und einfach diese Abdeckungen über die Pitotrohre gezogen hat. Und ich verstehe nicht, wieso man das nicht gemacht hat.
Ja.
Weil es auch keinen logischen Grund dafür gibt. Aber es gibt halt auch niemanden, gegen den man vorgehen könnte, weil man weiß nicht, wer hat es gemacht, so. Und es hat aber offensichtlich auch keinen gejuckt.
Echt schlimm. Die armen Menschen, die ums Leben gekommen sind, die armen Angehörigen, die darunter dann eben leiden mussten. Es tut mir so leid. Oh Mann.
Ja.
Oh, das ist so schlimm. Du denkst, die Person kommt, was weiß ich, nach ihrem Urlaub paar Wochen später wieder und
Ja, genau, es waren eigentlich nur Urlauber.
ja, und dann in den ersten 5 Minuten passiert das, das finde ich, also es tut mir echt sehr leid. Also ich muss sagen, also ich hoffe, das nimmt mir niemand böse, wenn ich das so sag, und ich meine das auch gar nicht böse, aber ich glaube, so zu sterben ist, also denke ich, trotzdem noch mal angenehmer als zum Beispiel irgendwo auf einer einsamen Insel zu landen und ums Überleben zu kämpfen, dafür, dass dann nach ein paar Jahren, wenn man dich nicht findet, die Suche aufgegeben wird und du vielleicht dann doch auch auf einer einsamen Insel sterben wirst. Ist ja auch schon passiert. Also, ne? Also gibt ja den Film Castaway und so. Aber es ist einfach schrecklich. Ich bin froh, dass es eben. Also, was heißt froh? Ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll, richtig. Weil das ist auch so, ich habe da sau Angst vor. Das ist mit einem meiner größten Ängste, dass ich irgendwo also abstürze und strande oder eben sterbe oder so, weil das, ich weiß nicht warum, aber ich stelle mir das schrecklich vor. Und ich meine, du hast ja gesagt, dass es sehr schnell ging und dass da wahrscheinlich gar nicht viel Zeit war, um Panik zu bekommen, aber das ist einfach voll die schlimme Vorstellung für mich. So, du denkst, du fliegst in den Urlaub, entspannst dich ein paar Wochen und dann kommst du einfach nie wieder zurück. Ich finde das so schrecklich.
Ja, voll. Allerdings muss ich sagen, dass, also erst, als ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe und halt was angehört habe dazu, da war ich direkt so, oh mein Gott, richtig hier menschliches Versagen und so, wie ich kann nie wieder in ein Flugzeug steigen, so ungefähr. Aber ehrlich gesagt ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, so gering, weil eben eigentlich die Ausbildung, du wirst auf alles vorbereitet. Und wie gesagt, du kannst den Computer inzwischen auch umstellen. Und was man da auch sagen muss, wenn der Kapitän direkt nachdem er gesehen hätte, dass sein Geschwindigkeitsmesser nicht geht, abgebrochen hätte, das wäre gegangen. Er hätte nicht, da war ja noch nicht V1 erreicht. Sie hätten das noch abbrechen können. Normalerweise, wenn man merkt, oh, da stimmt was nicht, das wurde vorher irgendwie nicht festgestellt, was kann man ja auch schlecht, dann würde man auch abbrechen. Und die Computer sind ja auch, man muss ja auch sagen, dass das ja 1996 schon ein paar Jahre her ist so. Und die Sicherheit, vor allem nochmal nach so Sachen wie 9/11, aber auch nach dem Fall 2015 in, das war doch in 2015 in Deutschland, genau wo der Pilot das Flugzeug, also
Ja,
sich
mit
und alle
Absicht
anderen
quasi.
umbringen wollte, da, genau. Es wurden auf jeden Fall nochmal Dinge verändert. Und es ist so, so sicher und da gibt es so viele Messgeräte da drinnen und die sind so gut ausgebildet, vor allem eben in den großen Unternehmen, die jetzt nicht so billig Charterflug-Sachen sind. Aber selbst da ist es schon viel besser geworden und auch in Europa oder ja, genau. Inzwischen auch, früher war das vielleicht mal anders, habe ich auch in einem Podcast gehört, aber auch so große Sachen wie Turkish Airlines, so, das ist auch, die sind echt sicher. Und da gibt es so viel Möglichkeit. Und in dem Moment, wo der Stickshaker angegangen ist, hätten sie es auch schaffen können. Sie hätten das, also wenn sie richtig gehandelt hätten in dem Moment, dann kann man das Flugzeug unter Kontrolle bekommen. Als dann das Triebwerk ausgefallen ist und alles und so, das ist nochmal ein anderer Punkt. Da war dann wirklich einfach vorbei. Aber Fliegen ist immer noch sehr sicher und zum Glück lernt man halt auch aus solchen Sachen. Also, das kann man jetzt nicht unbedingt bei allen anderen so Unfallproblemen sagen. Also, wenn ich jetzt mal überlege, Debatte hier, Geschwindigkeitsbegrenzung und sowas. Da gibt es ja auch irgendwie Studien dazu, dass es zur Unfallvermeidung beitragen würde. Trotzdem juckt es keinen in Deutschland. Deswegen, ja. Also es ist wichtig, dass man auch sieht, dass man sich weiterentwickelt hat. Es wäre ja auch traurig, wenn man sich nach über 20 Jahren immer noch am gleichen Punkt der wie ist Flugfahrt, Fluggesellschaft,
Und fahrlässig wäre es
Ja,
auch.
voll.
Ja, ich glaube, der Grund, warum das auch immer so die Leute so stark mitnimmt, sage ich jetzt mal, ist auch einfach, weil so eine große Gruppe an Menschen dann halt sterben in den meisten Fällen.
Voll.
Weil, ich meine, wie du vorhin gesagt hast, es ist viel wahrscheinlicher, im Straßenverkehr einen Unfall zu kriegen. Es ist wahrscheinlich sogar viel wahrscheinlicher, dass man im Haushalt sich irgendwie sehr stark verletzt oder einem was passiert, als in einem Flugzeug. Aber eben, weil es dann immer so viele Menschen sind, natürlich geht es ja dann auch viel durch die Nachrichten und so. Und ja, das macht dann halt einfach Angst. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Es ist wirklich viel unwahrscheinlicher und ja, deswegen
Ja.
ist halt einfach, ja, krass. Also trotzdem sehr erschreckend, aber man sollte jetzt deswegen eben keine Panik haben zu fliegen. Also wie du es mir vorhin auch gesagt hast, da hast du voll recht auch und das stimmt auch.
Ich habe hier mal so Daten, also von 1945 bis 2015 wurden in der zivilen Luftfahrt weltweit, also das bedeutet Personenverkehr, 3018 Flugzeugabstürze verzeichnet.
Wow, okay.
Also das sind 70 Jahre.
Hast du vielleicht sogar, hast du zufälligerweise eine Statistik, wie das mit dem Straßenverkehr ist?
Ich habe hier eine Vergleichszahl dazu. Und zwar im Vergleich dazu gab es alleine in Deutschland im Jahr 2014 2.397.080 Verkehrsunfälle. 302.039 davon mit Personenschaden.
Wow! Oh mein Gott, das ist ja sau viel.
Ja. Und dann habe
Heftig.
ich auch noch eine Zahl, das fand ich eigentlich mega interessant. 2012 verunglückten 106 Passagierschiffe auf den Weltmeeren. Das ist ein Jahr. Ich dachte irgendwie, die Schiffe sind ultra safe, so. Aber dazu muss man ja auch sagen, bei Schiffen können ja, glaube ich, immer trotzdem relativ viele gerettet werden, wenn das langsam vonstatten geht. Also ich meine, es kann, das, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wenn man das manchmal so im Fernsehen oder Nachrichten so Ausschnitte sieht, wenn man das Glück hat, dass Rettung kommt, dann können zum Glück noch relativ gut Leute, glaube ich, gerettet werden. Ich hoffe, ich erzähle hier keinen Stuss. Gerne berichtigen auf Instagram unter unserem Folgenpost Leichenschmauspoddy heißen wir da.
Weißt du aber, ob das quasi nur so, wie soll ich das sagen, so quasi normale Schiffe sind oder waren das auch so Schiffe, wo Menschen auch drauf arbeiten und so, weil das ist ja dann auch wieder ein sehr gefährlicher Job. Weißt du,
Nee,
was
ich
ich
glaube,
meine?
Passagierschiffe einfach. Also richtig
Ah,
so.
okay.
Ja.
Ja.
Todesfälle pro 1 Milliarde Reisekilometer bei der Reise mit dem Flugzeug. Bei 1 Milliarde Reisekilometer ist 0,003. Beim Schiff ist es noch deutlich geringer. Beim Auto ist es 2,9. Beim Motorrad ist es 53.
Oh mein Gott. Ja. Ja, ist auch echt gefährlich.
Ja, auf jeden Fall ist der Flugverkehr doch sehr sicher und ihr solltet euch davon nicht abschrecken lassen, wenn ihr es aus Umweltgründen natürlich vermeidet, das ist was anderes. Aber ja, grundsätzlich, ja, wenn man auch nicht fliegen muss, dann sollte man es auch nicht unbedingt machen.
Ja.
Genau. Und ich habe aber noch ein paar Fun Facts, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Für die nächste Folge will ich noch mal ein paar andere Fakten mitbringen, die nicht unbedingt positiv sind, vielleicht auch. Aber hier so ein bisschen Facts ums Fliegen habe ich auch von der gleichen Quelle. Und zwar 1930 trat die erste Stewardess ihren Dienst an. Das ist, würde ich mal sagen, eine gute Zeit. Es sind bald 100 Jahre her. Ich finde es eh so krass, wenn ich mir so überlege, wie lange man schon fliegen kann, bin ich so wow.
Ja, es ist heftig, ne?
Ultra. Was denkst du, wie lang ist der längste Flieger der Welt? Stand sind wir, glaube ich,
Boah.
2014 oder 15.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie groß ein normaler Flieger ist. Aber ich würde mal sagen, so 20 Meter.
84 Meter.
Oh. Da war ich ja deutlich drunter.
Ja, aber lieber drunter als drüber, ne? Finde ich immer.
Ja.
Und zwar ist es eine russische AN-225. Fand ich irgendwie wild.
Crazy. Und wie viele Sitze hat der?
Das ist kein Passagierflieger. Das ist ein Militärtransportflugzeug. Das ist für Huckepacktransporte gewesen. Also ich sehe hier ein Bild, wo ein Flugzeug, ein anderes Flugzeug auf dem Buckel drauf sitzen hat.
Crazy, okay. Naja, aber ist ja auch kein
Ja,
Passagierenflugzeug.
genau. Das größte Passagierflugzeug der Welt ist 73 Meter lang, 24 Meter hoch und mit einem Startgewicht von bis zu 560 Tonnen. Ja, das größte der Welt. Das ist die A380. Sie kann 509 Fluggäste aufnehmen und hat vier Triebwerke, wo ich übrigens so sagen muss, dass mich diese Sachen, mit denen man in der Luftfahrt konfrontiert ist, wie Knoten und Fuß und sowas, es überfordert mich komplett. Ich habe, glaube ich, 3-mal nachschauen müssen, was Knoten in kmh umgerechnet sind.
Mhm.
Aber diese 80 Knoten Startgeschwindigkeit sind 148,16
km/h. Ah, krass.
Damit haben wir meine kleinen Fun Facts für diese Folge abgearbeitet. Und genau, nächste Woche wollen wir uns nochmal ein bisschen intensiver mit Flugzeugabstürzen beschäftigen. Alex hat mir schon mal einen Namen gesagt. Ich bin sehr gespannt auf die Folge.
Ja.
Und jetzt möchte ich von dir wissen, Alex, hast du eine Empfehlung für uns?
Ja, habe ich. Okay, also meine Empfehlung hat auch was mit Flugzeugabstürzen zu tun. Und zwar ist es mal wieder ein Film. Der Film heißt Die Schneegesellschaft und der läuft auf Netflix. Und ich bin tatsächlich durch den Film irgendwie auf das Thema gekommen. Also das ist jetzt nicht mein Thema für die nächste Folge, aber oder beziehungsweise mein Fall für die nächste Folge. Aber ich fand den Film einfach sehr interessant, muss ich sagen. Also es spielt im Jahr 1972 und da stürzt der Flug 571 der uruguayischen Luftwaffe über den Anden ab. Die Passagiere sind halt eine Rugby-Mannschaft, die eben in Chile ein Spiel gehabt hätten. Und die sind dann in den Anden abgestürzt und überall ist Schnee. Die sind natürlich nicht richtig darauf vorbereitet. Denen geht es richtig, richtig dreckig dort. Der Film, der geht auch 2,5 Stunden fast. Und ich muss sagen, ich fand den eigentlich nice. Also es gab schon ein paar Punkte, wo ich mir dachte, okay, hätte ich jetzt nicht so gefilmt. Aber ich fand den sehr gut und eben der spielt auf einer wahren Begebenheit. Also das ist wirklich passiert, dass da eine Sportmannschaft in den Anden abgestürzt ist, als überall natürlich Schnee lag und so. Und beziehungsweise ist ja ein Gebirge, also da ist ja Schnee. Aber es ist einfach sehr interessant zu sehen, wie sie es geschafft haben aus den Anden, sage ich jetzt mal. Und natürlich werden nicht alle überleben, aber schaut euch den Film an. Es ist super interessant. Man braucht ein bisschen Zeit für den Film, aber ich fand, es hat sich gelohnt. Ah, darf ich noch kurz sagen, noch was sagen dazu?
Ja.
Die Opfer von diesem Flugzeugabsturz, die waren 72 Tage in den Anden gefangen, bis sie irgendwie Hilfe bekommen haben. Und wie gesagt, es lohnt sich, den Film anzuschauen. Ich sehe jetzt gerade auch auf Google, 96% der Zuschauer hat der Film gefallen. Nee, ja doch, 96% der Nutzer gefiel dieser Film. Und es ist einfach, ja, sehr, sehr interessant. Ich habe zwar echt Angst vor Flugzeugabstürzen, aber so Filme schaue ich mir gerne an irgendwie.
Und zwar passend dazu die Empfehlung der Folge 27 von Stimmen im Kopf, Profaner Kannibalismus, Tal der Tränen. Weil in der Folge geht es nämlich genau darum. Und ich glaube, es war eine der ersten Folgen, die ich von Stimmen im Kopf gehört habe. Und so krass, also einfach gut gemacht, gut recherchiert, richtig interessant, auch was sie da so erzählen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Genau, damit wir im Thema praktisch bleiben.
Mhm.
Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar lautet die, Alex, bist du bereit?
Ja.
Kraus oder Schmaus, was hast du heute für uns?
Das hat noch gefehlt. Okay, also, mein Schmaus hat heute wieder was mit Essen zu tun. Ich versuche mir echt irgendwann mal Sachen auszudenken, die nichts mit Essen zu tun haben oder die kein Film sind bei einer Empfehlung. Aber egal, mein Schmaus ist, wie soll ich das erklären? Mein Schmaus ist Plastikkäse. Also kein echtes Plastik, aber ihr kennt doch bestimmt diese American Cheese Scheiben. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das voll. Also irgendwann, also ich kann es auch nicht immer essen, weil manchmal finde ich es auch ein bisschen eklig, aber ich habe so Phasen, wo ich das ultra feiere. Also einfach dieser unechte Käsegeschmack, ich finde das irgendwie gut. Ja.
Was genau meinst du, hast du kann, also meinst du sowieso diese Käsescheiben, die nochmal so extra in Plastik eingepackt sind, oder?
Genau, die so orange sind, so ultra unecht orange quasi. Oder es gibt auch so helle, so hellgelb, ne, gibt's
Ja.
auch. Die sind so ganz dünn und eben in Kunststoff eingewickelt. Und immer wenn ich den Käse esse, muss ich an meine Kindheit denken, weil ich mit einer Kindergartenfreundin, Sophia, vielleicht hörst du das, das habe ich bei ihr daheim öfter mal gegessen. Und das fand ich voll geil, so mit Toast irgendwie. Und also jetzt nicht kalt, sondern halt, wenn ich den esse, dann ist der immer irgendwie aufgewärmt. Also den esse ich nicht kalt. Aber halt, dass er schon so geschmolzen ist und das feiere ich voll. Ja.
Boah, ich kann ehrlich nicht sagen, wann ich das letzte Mal so einen Käse hatte. Ist schon länger her. Das heißt, ich konnte jetzt keine, konnte es jetzt mich nicht dazu äußern. Ich weiß aber, dass genug Leute dich hardcore shamen werden dafür. Weil so, weißt du, es gibt so, du kannst so richtig
Safe.
geilen Käse kaufen und dann gibt es so dieses Ekelding.
Also ich kaufe den auch nicht jeden Tag, ne?
Ich
Ich
weiß
esse den
schon,
nicht
ich
jeden
weiß schon.
Tag.
Wie
Nicht,
du
dass
dich
ich
direkt
jetzt
so
voll gemobbt
verteidigst.
werde.
Deswegen, also ich sehe erstmal keinen Grund, dich zu schämen, weil ich ehrlich nicht weiß, ob ich den nicht vielleicht auch geil finde.
Ja.
Manchmal hat man ja so Dinge, wo man sich, das ist so ein bisschen Kindheitserinnerung von irgendeinem
Ja.
speziellen Moment und man denkt sich einfach, es ist irgendwie lecker, auch wenn es eigentlich mega widerlich ist und man am besten nicht die Inhaltsstoffe nachschaut.
Ja, voll.
Ja. Aber jetzt habe ich irgendwie Lust, das mal zu probieren. Wieder. Aber die kriegt man ja immer nur in so
Verstehe ich.
Großpackungen. Das lohnt sich
Ja,
null.
leider.
Meine Empfehlung, meine Empfehlung, genau. Paula ist nochmal 10 Minuten zurückgesprungen. mein Graus sind Sachen, die so unnötige Geschmackssorten einfach. Also, es ist jetzt, klingt jetzt so weird, aber mein Vater zum Beispiel. Der trinkt viel so Zero-Produkte, weil er Diabetes hat. Und wenn man halt mal weggeht, mal was anderes oder so. Und da habe ich ihm auch mal von, also wir haben ihm auch von unterschiedlichen Marken so Sirup in diesen Fläschchen, so kleine, gibt's von Fitnessmarken halt, wo man dann nur so ganz wenig Wasser reintut und dann schmeckt es aber ganz intensiv. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich einfach finde, es gibt ultra weirde Geschmackssorten, die kein Mensch braucht. Und zwar gilt es zum einen für so Eisteesachen, weil es gibt so Eistees, I see the point und so, aber wer braucht Blaubeereistee? Keiner.
Okay, Blaubeereistee habe ich noch nicht probiert, aber ich muss sagen, grundsätzlich feiere ich alles, was mit Blaubeere zu tun hat.
Okay. Dann trennen sich hier unsere Wege.
Leute, wir müssen den Podcast aufhören, sorry.
Nee, aber so, ich denke mir manchmal, es muss nicht alles in allen Geschmacksrichtungen geben. Wieso brauchen wir Cherry Cola?
Ja, voll. Oder Vanille-Cola
Ja.
feiere ich auch null.
Auch so. Also es gibt einfach so Sachen, wo ich so bin, ich brauche das nicht. Oder auch bei diesen Sirups denke ich mir halt manchmal, wer braucht einen Apple Cranberry Sirup? Keiner.
Ja.
Mach doch einfach Basic Sirups. Warum brauche ich das? Warum muss ich so weirdes Zeug haben? Und dann denke ich mir richtig oft, trinken das Leute? Und es gibt offensichtlich ja genug Leute, die das trinken, weil auch Cherry Cola läuft ja. Und ich kann es gar nicht verstehen, einfach, weil ich darf ja den Großteil davon nicht trinken. Aber selbst wenn ich dürfte, hätte ich kein Interesse daran, weil es mich auch ein bisschen anekelt. Und weil
ja,
ich
verstehe
auch
ich.
so meine Vorstellungen von Getränken habe. Vielleicht bin ich da so festgefahren, aber eine Cola muss für mich nach Cola schmecken. Ein Eistee, der hat so ein paar Geschmacksrichtungen. Ich kann ja zum Beispiel nur so Sachen mit Zitrone oder Limette, Zitrone-Minze, Limette-Minze und sowas, wo du das noch schmeckst. Aber wenn ich dann irgendwie Blaubeer-Hibiskus-Apfel-Eistee, dann denke ich mir halt, was ist daran jetzt noch der
Ja.
Eistee? Also für mich.
Oder Wassermelone.
Ja, das hat für mich dann keine Ding mehr. Und ich weiß, es gibt Früchtetee und so, aber ihr, wer den Podcast schon lange verfolgt, weiß meine Meinung dazu. Finde ich ekelhaft.
Ja.
Und ich finde irgendwie für einen Eistee, da braucht man schwarzen Tee oder grünen Tee oder weißen Tee als Grundlage. Du kannst dich einfach random irgendwelches Obst da reinschmeißen, Bowle draus machen. Ja, ich finde, wir müssen da wirklich einen Riegel vorschieben vor diesen ganzen weirden Geschmacksrichtungen. Das macht mir schon Angst. Im Supermarkt. Spaß. Trinkt, was ihr wollt, Leute.
Ja, trinkt, was ihr wollt, esst, was ihr wollt, schaut, was ihr wollt.
Nicht ganz. Manche Sachen solltet ihr nicht tun.
Ja, okay, nehme ich alles wieder zurück, da hast du recht.
Nicht alles
schaut
sofort.
Schaut bitte nicht nur das, was ihr wollt, wenn es illegale Sachen sind, die man nicht schauen darf.
Ja, dann schaut es am besten gar nicht.
Genau.
Ja, aber jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. Jetzt werde ich mir erstmal, ich habe mir natürlich auch so einen Sirup mal von meinem Vater geklaut. Jetzt werde ich mir erstmal so ein Wasser mit so Sirup-Zitroneneistee machen. Gleich.
Nice. Ist das dann auch, also was ist das für ein Geschmack vom Sirup?
Ja, also es schmeckt einfach wie so Zitroneneistee.
Ah, das ist geil. Zitroneneistee mag ich auch am meisten, muss ich sagen.
Ja, und da streiten sich ja auch die
ja,
Gemüter. Ja. Und also, Entschuldigung,
aber
das ja. gibt da die Basics, aber wer mir da kommt mit meinem Lieblings-Eistee ist der Blaubeer-Eistee, dann Entschuldigung, kann ich dir nicht helfen. Bist
ja,
nicht in dieser Debatte
Wassermelone.
Beteiligt. Ja.
Ich finde Wassermelone sau schlimm als Geschmack, muss ich sagen.
Das ist auch nie wie Wassermelone. Das schmeckt einfach ja. immer nur nach Chemie. Ist wie Erdbeere.
Ja.
Erdbeere ist auch ganz gefährlich und Kirsche.
Ja, aber ich muss sagen, das feiere ich dann wieder. Kirsche und Erdbeere feiere ich wieder, so künstlichen Geschmack und Himbeer. Aber
oh, Himbeer ist das Schlimmste von allem.
Also, was heißt, ich feiere es? Als Kind habe ich es voll gefeiert. Ich habe mir letztens irgendwann, weil ich so ein Gespräch von zwei Mädchen im Supermarkt mitbekommen habe, also ich habe ein bisschen gelauscht, und da meinte die eine, oh, dieses Himbeerwasser, das musst du dir kaufen, das ist so gut. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich nehme das einfach mit, wenn sie das schon so sagt. Spoiler, es war nicht so gut. Ich fand es gar nicht so geil. Also als Kind habe ich das schon deutlich mehr gefeiert. Aber ich finde so künstlichen Erdbeergeschmack immer noch besser als künstlichen Wassermelonengeschmack oder künstliche Maracuja oder so.
Ja, wobei ich im Maracuja, also ich, das darf ich hier gar nicht mehr trinken, aber das fand ich früher zumindest oft recht gut gemacht. Und ich finde, bei Erdbeer und Kirsche, da ist viele verkacken da ultra. Ich weiß nicht, wie sich das verbessert hat, weil ich trinke das nicht. Aber ja, keine Ahnung. Das ist schon auch super ekelhaft. Weird. Naja, wir wollen natürlich jetzt eure Meinung dazu hören. Schreibt die uns gerne, wenn ihr uns über Spotify hört, direkt in die Kommentare. Und sonst gerne auf Instagram unter den Folgenpost oder unter einen Infopost, wenn wir es schaffen, einen zu machen, was ich hoffe. Da werden wir euch aber dann nächste Folge oder auf Instagram drüber informieren. Also folgt uns unbedingt auf Leichenschmauspoddy. Und genau, dann könnt ihr uns all eure Eistee- und Geschmackslieblingssorten nennen.
Genau.
Und jetzt ist mein Freund hier reingeplatzt und hat uns gestört. Den Harald geweckt, unsere aufmerksame Podcast-Katze, die ganze Zeit neben dem Mikro geschlafen hat. Und das bedeutet, dass ich jetzt aufhören muss, weil er sonst ausrastet. Nein.
Meine Kopfhörer sind auch gerade leer gegangen.
Geil. Aber das heißt vor allem, dass ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend wünsche. Und wir hören uns in hoffentlich 2 Wochen wieder. Bis dann.
Ciao.